Deutschlandfunk. Freistil.
Ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen von den Pflanzen unglaublich vieles lernen können.
Kommunikation, Kooperation, Symbiose, also Zusammenarbeit.
Aber die Pflanzen haben Intelligenz in so einem Ausmaß, dass sie können sich intelligent entscheiden, was für sie am besten zu tun ist. Das heißt, alle diese Pflanzen, die rundum wachsen, die machen die Entscheidungen sehr gut und die sind intelligent.
Aber dadurch, dass ich mich ja nicht reinversetzen kann in eine Pflanze, wäre es vielleicht anmaßend, den Pflanzen sozusagen das alles abzusprechen.
Also im Gegenteil, wir haben uns alles geholt von den Tieren und von den Pflanzen. Aber wir vergessen immer, dass wir das meiste, was den Menschen ausmacht, jetzt im Prinzip nicht erfunden haben.
Alles ist verbunden und das ist verloren gegangen, dieses Bewusstsein über die Verbundenheit.
Ich sehe inzwischen, dass Pflanzen derart auf Kommunikation angewiesen sind und auf Vernetzung im Boden angewiesen sind, dass man eigentlich sagen könnte, die Pflanze ist Beziehung.
Radikale Netzwerke. Einblicke in Pflanzenwelten. Ein Feature von Antonia Kreppel.
Ein sonniger Herbstmorgen in Basel. Floriane Köchlin schließt die Türe zu ihrem Atelier auf. Es liegt im obersten Stockwerk eines Hochhauses, auf dem Industriegelände eines stillgelegten Walzwerkes. Durch die breiten Glasfenster fällt der Blick auf ein Gewirr von Eisenbahnschienen und dahinter auf einen bewaldeten Bergrücken in leuchtend gelben und roten Farben. Auf dem Boden liegen, scheinbar wahllos verstreut, Malblätter mit skizzenartigen Abbildungen von Disteln.
Die fand ich immer toll und da war ich auf einer Wanderung, es hatte schon Schnee und nur die Disteln, die so stachelig und starr dastanden in diesem weißen Sonnenlicht, das war wahnsinnig schön. Die Distel ist auch eine kräftige Blume, die Artischocke kommt ja daraus. Dieses Gefühl von wehrhaft und doch abhängig und mit anderen kommunizieren, oder ich kann es nicht beschreiben, ich versuche einfach zu malen, das umzusetzen, bis ich das Gefühl habe, es hat etwas mit Disteln zu tun. Mehr kann ich das nicht beschreiben, da gibt es keine Worte.
Floriane Köchlin wirkt mit ihrem widerborstigen Haar ein wenig koboldhaft. Die über 70 sieht man ihr kaum an. Erst vor 10 Jahren hat sie so richtig mit dem Malen begonnen. Die Schweizer Biologin und Chemikerin schreibt eigentlich Sachbücher über Zellgeflüster, Pflanzenpalaver und schwatzhafte Tomaten.
Es hat mich mal ein Freund gefragt, ich glaube nach dem ersten Buch, was mich jetzt näher der Pflanze bringt, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die mich ja faszinieren. Der Pflanze, es war mir sofort ganz klar, das ist die Malerei, die mich den Pflanzen nahe bringt.
Floriane Köchlin wohnt nur wenige Gehminuten von ihrem Atelier entfernt. Im kleinen Hinterhofgarten wächst wilder Wein und ein Lorbeerbaum. In ihrer schlichten Wohnküche erzählt sie von ausgedehnten Reisen zu Forschern, Wissenschaftlern und Bauern in der Schweiz, in Österreich, Italien und Deutschland, ja bis in den Süden Indiens. Verdichtet hat sich bei ihr ein Bild der Pflanze, die alles andere als ein Bioautomat mit eingebauten Programmen ist. Die Pflanze agiert als eifrige Netzwerkerin mit erstaunlichen Kommunikationskünsten.
Pflanzen können nicht wegrennen, sie sind sesshaft. Zum Beispiel eine Tomatenpflanze, wenn die angegriffen wird von einer Raupe, beginnt sie sich natürlich zu wehren. Gleichzeitig produziert sie einen Duftstoff, den kennt man, das sind Methyljasmonate, mit denen sie ihre Blätter warnt. Und die Nachbarn, das ist das Lustige, warnen dann die Nächsten, obwohl sie noch gar nicht angegriffen sind. Ein bisschen später produziert die angegriffene Tomatenpflanze einen Duftstoff um einen Nützling anzuziehen.
Die Pflanze weiß nicht nur, dass sich ein Feind nähert, sie erkennt auch, wer sie da angreift.
Wird sie nämlich von Spinnmilben angegriffen, produziert sie ein Duftstoffgemisch, das Raubmilben anzieht und die Milben frisst? Oder wird sie von Raupen angegriffen, produziert sie einen etwas anderen Duftstoff, also ein Gemisch, das Schlupfwespen anzieht? Ich habe dann gefragt, ja, wie merkt dann die Pflanze das? Und die Forscher, zum Beispiel ich war in Jena oder auch in Neuchâtel, untersuchen sie das, sagen, ja, das Fraßinsekt, das frisst ja Löcher ins Blatt und da träufelt Speichel hinein. Und den Speichel analysiert die Pflanze und produziert das entsprechende Duftstoffgemisch, um den richtigen Bodyguard anzuziehen. Und das finde ich absolut faszinierend.
Hört sie vielleicht sogar, wer da knabbert? Denn Pflanzen nehmen ihre Umwelt sehr nuanciert wahr. Mit mehr als 5 Sinnen, meint Floriane Köchlin. Der Ort, an dem sie keimen und wachsen wollen, soll möglichst perfekt sein. Pflanzen könnten sich wie Vögel an Magnetfeldern orientieren, benutzten elektrische Felder, um sich zurechtzufinden und analysierten den Gehalt chemischer Stoffe im Boden. Vor allem das Hören sei inzwischen gut erforscht.
Natürlich haben Pflanzen keine Ohren oder keine Nasen oder keine Augen. Es sind einfach andere Dinge nötig bei Pflanzen. Und die Sinneszellen sind über die ganze Pflanze verteilt. Also die Pflanze riecht oder schmeckt oder sieht oder hört mit allen Blättern, Stängel und auch Wurzeln. Und jetzt die große Frage des Hörens. Das war vor 10 Jahren noch absolute Esoterik. Wir haben damals einen Weinberg in der Toskana besucht, in Montalcino. Und dort beschallt ein Weinbauer die Hälfte seiner Reben mit Mozart. Und als wir mit den Bauern geredet haben, mit Giancarlo Ginuzzi, hörten sie gerade die Zauberflöte. Und er sagte, ja, der Wein ist wunderbar und besser und schneller und so. Und wir haben auch eine Degustation gehabt. Ich habe den Unterschied nicht gemerkt, aber habe höflich geschwiegen natürlich.
Ob Mozart dem Wein ein prägendes Aroma verleiht, ist doch eher Geschmackssache. Dass die beschallten Reben aber schneller wachsen, wurde später von dem Biologen Stefano Mancuso von der Universität Florenz bestätigt. Allerdings würden sie nicht Musik wahrnehmen, sondern die durch die Töne ausgelösten Vibrationen oder Schallwellen. Er vermutet, dass die Pflanzen diese nutzen könnten, um zu erfahren, ob Wasser vorhanden oder ein Stein in der Nähe ist. Faszinierend ist ein Experiment von Heidi Appel an der Universität von Missouri in Columbia.
Das war auch unglaublich. Die hat das Rauschen von Raupen auf Tonband aufgenommen. Ich stelle mir vor, so. Sie hat das einer Pflanze vorgespielt, das war Ackerschmalwand, so quasi die, ja, wie soll ich sagen, Laborpflanze der Pflanzenphysiologen. Und die begann sich zu wehren, hat ihre Abwehrenzyme und Gene aktiviert. Dann dachte sie, ja, vielleicht ist es der Rhythmus. Und dann hat sie, ja, da muss man zuerst mal drauf kommen, den Liebesgesang von Heuschrecken aufgenommen. Und vorgespielt und es passierte auch nichts. Und ich stelle mir das so vor. Und das Schmatzen von Käfern. Jedenfalls hat die Pflanze nur reagiert auf die Kaugeräusche der Raupen. Und wie sie das macht und warum, also die Blätter wurden ja nicht beschädigt, das weiß man nicht.
Pflanzen haben ein Anrecht auf Würde, fordert Floriane Köchlin, und verweist darauf, dass die Schweiz seit 1992 den Satz »Die Würde der Kreatur ist zu achten« in die Verfassung eingetragen hat. Die erklärte Gentechnik-Kritikerin geht noch einen Schritt weiter. 2 Jahre lang hat sie in einer Arbeitsgruppe über mögliche Rechte von Pflanzen diskutiert. Das Ergebnis? Die Rheinauer Thesen. Eine Art Wegweiser.
Das einzig Klare ist das Recht, nicht patentiert zu werden wie ein Staubsauger, weil eine Pflanze wird nie und nimmer erfunden und Patente gelten nur für Erfindungen und nicht für Entdeckung. ein anderes Recht, vielleicht ein Recht auf eine irgendwie gegebene Eigenständigkeit in Bezug auf Fortpflanzung und sich anpassen können. Also da kann man sich fragen, ob Ursol-Tomaten, Tomaten, die ganz und gar künstlich aufgezogen werden, wo jeder Tropfen Wasser und jedes Milligramm Dünger abgezählt ist, die bis zu 8 Meter lang werden und die null Eigenständigkeit mehr haben in ihrem Leben, ob das zu weit geht oder nicht.
Eines steht für sie fest. Genmanipulierte Pflanzen sind viel mehr auf den Einsatz von Pestiziden angewiesen, weil sie ihre Kommunikations- und damit Abwehrfähigkeiten verlieren.
Das ist nicht einfach nur ein Ding da, das steht, das ich ausreißen oder manipulieren oder patentieren oder was auch immer machen kann, sondern ein Lebewesen, das eben kommuniziert und sich vernetzt und lernt und hört und riecht, und mit dem muss ich anders umgehen. Wir sind ganz und gar abhängig von Pflanzen. Die Pflanzen sind die einzigen weltweit, die Sonnenenergie verwenden können. Also die Sonnenenergie in der Photosynthese zu Nährstoffen, zu Kohlenhydraten umwandeln können.
Pflanzen sind die radikalste Form des In-der-Welt-Seins, schreibt Emanuele Coccia in seinem vielbeachteten Essay »Die Wurzeln der Welt«, in deutscher Übersetzung erschienen im Karl-Hanser-Verlag 2018. Zurzeit lehrt er Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. Als junger Mann musste er in der ländlichen Provinz Mittelitaliens eine Landwirtschaftsschule besuchen. Der jahrelange tägliche Kontakt mit, so wörtlich, Lebewesen, die ihm ursprünglich so fern waren, habe seinen Blick auf die Welt nachhaltig geprägt. Nicht der Mensch sei das Maß aller Dinge, sondern die Pflanze. Pflanzen seien die eigentlichen Erschaffer der Welt. Emanuele Coccias Loblied auf Blatt und Grün wird in der Bücherwelt als die erste moderne Philosophie der Pflanzen gefeiert. Eines steht fest: Emanuele Coccias Reflexionen darüber, wie Pflanzen unser Leben beeinflussen, sind eine seltene Blüte im Reich der Pflanzenbücher. Die Vielfalt der Natur nimmt weltweit ab und die Naturentfremdung zu, aber es wuchert im Bücherdschungel. Nur, was wird da geschrieben? Waldachtsamkeitsbücher à la Peter Wohlleben sind Bestseller. Doch erst langsam hält das britische Genre des Nature Writing in Deutschland Einzug. Das New Nature Writing, wie es längst in Großbritannien, Nordamerika und Australien boomt, sei eine hochpolitische Gattung, verkündete jüngst der Spiegel. Neue Naturbilder in Zeiten von Globalisierung und Klimawandel würden fehlen, kritisiert die Autorin Marion Poschmann, die 2017 den Deutschen Preis für Nature Writing erhalten hat. Der Berliner Verlag Mattes und Seitz hat den Preis gemeinsam mit dem Bundesamt für Naturschutz ins Leben gerufen. In der erfolgreichen Verlagsreihe Naturkunden erschien 2019 der Band »Das Varieté der Pflanzen – Botanik und Fantasie« von Richard Mabey. Der britische Autor, Jahrgang 1941, gilt als Neubegründer des englischen Nature Writing. Seine Streifzüge durch die Flora berichten von Pflanzen, die mehr sind als das Mobiliar unseres Planeten. Vorhang auf für die eigenwillige Pflanze.
Die meisten meiner persönlichen Begegnungen mit Pflanzen haben mich in meiner Überzeugung bestätigt, dass sie ihre eigene Agenda haben, dass die Pflanzen völlig eigene Wege gehen. Wohin ich auf Reisen auch kam, überall verblüfften mich die Pflanzen mit ihrer hartnäckigen Treue zu einem bestimmten Ort. Ja, sie definierten sogar den Genius Loki, um dann, gleichsam aus einer Laune heraus, ihr trautes Heim aufzugeben und Vagabunden zu werden. Opportunisten, Freigeister. Ich habe uralte Baumkobolde erlebt, die mit einem Mal wandernde Äste bekamen, wahllos und liederlich wie die Triebe der Ackerwinde, die sich beschwingt aufs freie Feld hinausbegeben, sich aber genauso gut in der Stadt an eine Mauer schmiegen können. Ich habe die tropischen Orchideen bewundert, die von nichts als Luft und Dunst leben. So gesehen stellen uns die Pflanzen im Hinblick auf die Zwänge und die Möglichkeiten des Lebens, die Grenzen der Individualität, das Wesen des Alterns, die Bedeutung von Maßstäben, den Sinn von Schönheit, vor große Fragen. Fragen, die gewissermaßen die Prozesse und Paradoxien unseres eigenen Lebens beleuchten.
Schiltern im österreichischen Waldviertel. Nebel liegt an diesem Oktobertag über den Feldern und Weingärten rund um das Dorf. Andrea Heistinger holt Verbene aus dem Garten für einen belebenden Kräutertee. Trittsicher erklimmt sie die kleine Böschung hinter dem Haus. In den Beeten wächst noch allerlei Grün, zum Beispiel Wintersalat.
Jetzt ist er schon heuer sehr stark gewachsen, weil es eben noch so warm ist. Spinat ist ausgesät auf allen Beeten und Vogelsalat und Asiasalate und Kresse. Genau, und Radicchio.
Andrea Heistinger ist Agrarwissenschaftlerin und Autorin gewichtiger Handbücher für die Samengärtnerei und den Bioanbau. Ihr jüngstes Werk, Basiswissen, Selbstversorgung aus Biogärten, wiegt fast 2 Kilo. Moderne Selbstversorgung mit Gemüse und Obst, gut integriert in den Alltag, ist ihr ein Anliegen. Als alleinerziehende Mutter 2 Kinder muss sie mit Ressourcen haushalten. Es geht ihr um soziale und ökonomische Aspekte des Gärtnerns und der Landwirtschaft, ganz nach dem Vorbild der vitalen, netzwerkenden Pflanzenwelt. In ihrem liebevoll renovierten Bauernhaus zündet sie geschickt ein Herdfeuer an und schmiert Brote mit Fruchtaufstrich von Aspern, Mispeln, ein uraltes Baum- und Strauchgewächs.
Ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen von den Pflanzen unglaublich vieles lernen können. Für die Beziehung, die wir zu uns selbst haben, für die Beziehung, die wir zu anderen Menschen haben, aber auch überhaupt, wie man sozusagen in der Welt gleichzeitig verwurzelt sein kann und sich nach oben dem Himmel zu aufrichten kann.
Hund Vita bekommt ein paar Globuli und streckt sich faul auf dem Holzboden aus.
Und zurzeit ist es so, wenn wir in die Landwirtschaft schauen, auf einem konventionellen Acker können die Pflanzen eigentlich nicht mehr das leisten, wozu sie eigentlich als Kulturpflanzen auch entstanden sind. Aber auf einem konventionellen Acker pumpen wir so viel Energie hinein durch die Kunstdünger, durch die ganzen chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, durch die fossile Energie, die wir für die Bearbeitung brauchen, dass in Summe durch den Ertrag, durch die Ernte, wir nicht mehr Energie ernten, als wir vorne hineingepumpt haben. Und das ist ja eigentlich völlig grotesk. Das kann man nicht anders sagen. Das ist völlig grotesk, weil die Kunstdünger eben unterbinden, dass sich die Pflanze selbst mit Nährstoffen versorgen kann, dass sie selbst ein starkes Wurzelsystem ausbilden kann.
Pflanzen als Urheber ihres eigenen Lebens. Die Selbstregulierungskräfte von Pflanze und Boden, also ihre Kommunikationskünste, um Feinde abzuwehren, die Aktivierung ihrer zahlreichen Sinne, um sich an widrigste Orte anzupassen, all das werde in der konventionellen Landwirtschaft nicht respektiert, erklärt Andrea Heistinger. Die Salzburgerin, Jahrgang 1974, hat am Bauernhof ihrer Großeltern bäuerliche Selbstversorgung von Grund auf kennengelernt. Jetzt versucht sie in Vorträgen und in ihrer Beratungspraxis, landwirtschaftlichen Familienbetrieben die biologische Anbauweise näher zu bringen. Andrea Heistinger hat auch an den Rheinauer Thesen für Pflanzenrechte mitgearbeitet.
Also bei der Frage, was macht Leben aus, ist doch die Fortpflanzungsfähigkeit etwas ganz Entscheidendes. Wenn wir uns Pflanzen anschauen, ist der ganze Vegetationszyklus einer Pflanze genau auf diesen Punkt hin ausgerichtet, nämlich auf die Samenbildung. Das heißt, den Fortbestand der eigenen Art zu sichern. Und das ist ja genau das, was die Hybridzüchtung ganz stark unterbindet. Da werden Inzuchtlinien miteinander gekreuzt und das Kreuzungsprodukt sind dann eben F1 oder Hybrid-Generation, die dann sehr homogen ist, ja, also sehr uniform ist, die aber solchen unterschiedlichen Standorten gar nicht angepasst sein kann, weil die eben in den Gemüsezuchtfirmen entstanden ist, also weit ab der Äcker oder der Gärten, wo dann die Pflanzen dann auch angebaut werden. Und diese Hybridsorten haben noch eine Eigenschaft, sie sind nämlich nicht nachbaufähig. Also das ist so etwas wie ein eingebautes Biopatent. Ja, also ein Patent, das ich anmelde, wo ich sozusagen Rechtsansprüche drauf habe. Und ich bin überzeugt davon, die Fortpflanzungsfähigkeit dürfen wir keinem Lebewesen wegnehmen und bewusst schon gar nicht.
Einerseits ernähren wir uns von Pflanzen, andererseits gestehen wir ihnen selten ein Existenzrecht zu. Ich vertrete die Auffassung, dass Pflanzen genau der gleiche Status wie Tieren oder Menschen zukommt. Pflanzen sind Subjekte. Die Debatte über veganes Essen ist vor diesem Hintergrund eine völlig falsche. Das Studium der Pflanzen lehrt uns, dass wir als Menschen nicht umhin können, andere Lebewesen zu töten, wenn wir weiterleben wollen. Ob sie daher Tiere oder Pflanzen töten, um sich zu ernähren, macht aus meiner Sicht keinen großen Unterschied. Jeder hat das Recht, auf diese Weise zu handeln. Es gibt keine moralische Überlegenheit in dieser Haltung. Zu leben heißt, das Leben der anderen in sein eigenes Leben zu verwandeln. Und zu essen heißt opfern. Denn auch rein pflanzliche Produkte, von denen sich Veganer ernähren, wie etwa Tofu oder Gemüsebratlinge, sind letztlich ein Opfer, das gebracht wird. Es mag vielleicht hart klingen, aber meiner Ansicht nach wollen Veganer in erster Linie ihr schlechtes Gewissen besänftigen.
Der Philosoph Emanuele Coccia erklärt in einem Interview mit der Wiener Zeitung vom 8. April 2018 seine Skepsis über die vermeintliche Doppelmoral der Veganer.
Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer ersten Kochshow.
Auf der Veganmesse in Wien wird das rein pflanzliche Ernährungskonzept geradezu zelebriert.
Vegan Planet, hier Museum für angewandte Kunst. Darf ich Sie alle bitte um einen herzlichen Willkommensapplaus für Anderson bitten? Anderson, danke, dass du da bist.
Der in Berlin lebende Brasilianer Anderson Santos führt vor, wie aus Cashewnüssen cremiger Camembert entsteht.
Ein bisschen Wasser kann dazu geben, wenn man braucht. Wenn das
es braucht nicht mehr als die Baumfrucht Cashew. Ja, Cashew ist eine dem Apfel ähnliche Frucht. Bakterien, Enzyme und einen guten Mixer. Die vegane Ernährungsweise boomt. Das zeigt der Andrang hier auf der Messe. Das belegt die steigende Zahl von veganen Supermärkten und Restaurants weltweit. Lebt der Veganer mit seinem Anspruch, durch pflanzliche Ernährung die Welt verbessern zu wollen, in einer Art Doppelmoral, wie Emanuele Coccia behauptet? Frönt er einem unerkannten Anthropozentrismus, in dem er zwar das Tierleid mindern möchte, sich aber ungehemmt der Pflanze bedient?
Ich bin auch der Meinung, dass einfach ein sehr anthropozentrisches Weltbild vorherrscht.
Felix Naht, Vorsitzender der Veganen Gesellschaft Österreichs und erprobter Tierschutzaktivist, interessiert die Fragestellung.
Und Menschen wirklich meistens denken, die Welt ist nur für sie geschaffen und auch Pflanzen dementsprechend oftmals nicht den Raum bekommen, den sie vielleicht haben sollten.
Allerdings werden über den Umweg Tier viel mehr Pflanzen konsumiert als bei direktem Verzehr, rechnet Felix Naht blitzschnell vor.
Aber es gibt ein interessantes Argument, dass in der Herstellung von Lebensmitteln, also in der Viehzucht, für die Herstellung einer Kalorie eines Tierproduktes wie Fleisch oder Milch oder Eier 3 bis 15 Kalorien Futtermittel verfüttert werden. Das heißt, im Durchschnitt ist das Verhältnis 1:7. Von Input zu Output, würde bedeuten, selbst wenn man der Meinung ist, dass Pflanzen und Tiere auf ein ähnliches Level zu heben sind, würde man 7-mal so viel Pflanzen sozusagen ernten und verbrauchen und essen, wenn man Fleisch isst, als wenn man die Pflanzen direkt essen würde. Das heißt also, selbst wenn man dieser Meinung ist, ist eine pflanzliche oder auch vegetarische Ernährung auf jeden Fall besser für Pflanzen. abgesehen von den Tieren natürlich.
Pflanzliche Burger aus Soja, Bohnen, Erbsen und Pilzen mit Biss und Geschmack. Body Butter aus Kokos und Mandelöl. Die Zukunft ist pflanzlich, verheißt der Slogan. Aber woher kommen die pflanzlichen Ersatzlebensmittel und wie werden Soja, Mais, Mandel und Co. angebaut?
Natürlich ist nicht alles regional, weil wir leben in einer globalen Wirtschaft, aber ich glaube, der Anteil von Bioprodukten ist auf jeden Fall überdurchschnittlich hoch. Was man aber leider nicht sieht, ist, dass beim österreichischen Schweinefleisch zum Beispiel die Futtermittel aus dem Regenwald kommen und der brasilianische Soja verfüttert wird und dass dann die Werbung uns suggeriert, das wäre ein heimisches Produkt. Aber 600.000 Tonnen Sojaschrot werden nach Österreich importiert und das sind allein nur die Futtermittel. Das heißt, ich denke mal, im Durchschnitt ist eine pflanzliche Ernährung alleine deswegen schon regionaler, weil diese Sojaimporte aus dem Regenwald wegfallen. Und es ist nicht alles perfekt, aber ich denke mal, man muss das Positive sehen und auf jeden Fall weiter versuchen, die Welt besser zu machen.
Üppige Pflanzen leuchten wundersam in der Nacht. Die große, fleischfressende Waldpflanze Anemonide mit ihren lila-weißen Blattstängeln, der weit gefächerte Federhaubenfarn, die Spitzen seiner Blätter in irisierende Blautöne getaucht. Waldgeister in fluoreszierenden Violetttönen schweben durch die Dunkelheit. Sie sind Samen vom Baum der Seelen. Wir befinden uns auf dem Planeten Pandora im Jahr 2051. Der Science-Fiction-Film Avatar des US-Regisseurs James Cameron, Filmstart 2009, ist einer der erfolgreichsten Filme weltweit. Über 95 Millionen Menschen haben ihn gesehen. Erzählt wird eine eher ungewöhnliche amerikanische Heldenstory. Invasoren wollen Rohstoffe auf dem Planeten Pandora abbauen, um irdische Energieprobleme zu lösen. Ein gelähmter US-Marine wird als Avatar, eine von den Invasoren gesteuerte Kopie der Ureinwohner, dorthin geschickt, um das Naturvolk der Navi auszuspionieren. Große, schlanke Wesen mit blauer Haut und gelben Augen.
Jake, es ist ganz einfach. Ich will, dass Sie sie in- und auswendig kennenlernen. Ich will, dass Sie ihr Vertrauen gewinnen.
Jake aber verliebt sich in die Häuptlingstochter und wird schließlich zu einem Mitglied ihres Clans, zu einem Navi, der den Planeten verteidigt.
Ich brauche deine Hilfe.
Gemeinsam mit der Häuptlingstochter erlebt der Kriegsveteran die Pflanzen- und Tierwelt auf Pandora nicht als bedrohlichen Feind, sondern als gleichwertiges Mitglied der exterrestrischen Lebensgemeinschaft. Diese ist geprägt durch gegenseitigen Respekt und ökologischen Zusammenhalt. Zwischen den Wurzeln der Bäume, die durch die geringe Gravitation des Planeten riesig werden, bilden sich neurale Kontaktstellen aus. Eine Art hochentwickeltes Nervensystem. So entsteht ein allumfassendes Netzwerk, an das alle höher entwickelten Wesen andocken können. Die besondere Pflanzenwelt trägt zum Gemeinwohl aller Bewohner bei. Die Katzenohrpflanze mit Schnurrhaaren an der Blüte gilt als das seltsamste Lebewesen auf dem Planeten, eine Existenz zwischen Pflanze und Tierreich. Die Schnurrhaare reflektieren Schallwellen und machen Musik. Ein Spielzeug für den extraterrestrischen Nachwuchs. Auf Pandora sorgen die Pflanzen dafür, dass die Umwelt im Gleichgewicht bleibt. Sie sind intelligente Wesen. Und wie weit ist die terrestrische Forschung in Fragen der Pflanzenintelligenz? Bonn-Poppelsdorf an einem windig kalten Novembertag. Bonns Gründerzeitviertel wird vom Botanischen Garten durch eine vielbefahrene Straße getrennt. In einer Seitenallee liegt das IZMB, das Institut für zelluläre und molekulare Botanik der Universität Bonn. Das Gebäude ist ein weißer, mehrstöckiger Zweckbau, ein wenig in die Jahre gekommen. Über eine abgewetzte Holztreppe geht es in das Dachgeschoss, wo der Zellularbiologe František Baluška sein Forscherreich hat. Dieter Volkmann, emeritierter Professor und früherer Leiter des Instituts für Zellbiologie, schaut auf einen Sprung vorbei. Beide gehören einer Forschungsrichtung an, die der Pflanze ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, ja Intelligenz, zuerkennen. Während Gentechnikfirmen versuchen, Pflanzen wie Roboter auf höhere Ertragseffizienz zu trimmen, werden die Bonner Zellbiologen nicht müde zu betonen, dass Pflanzen keine Zombies sind. Die Pioniere gründeten 2005 gemeinsam mit dem Florenzer Elektrophysiologen Stefano Mancuso wagemutig die Gesellschaft für Pflanzenneurobiologie. Der gebürtige Slowake František Baluška kam in den 1990er Jahren als Humboldt-Stipendiat erstmals nach Deutschland. Ein unruhiger Geist, ständig in Bewegung.
Wir hatten uns vorher auf zwei Tagungen besprochen ein bisschen und haben wir gefunden, dass die Pflanzen sind viel mehr komplizierter, als man üblicherweise denkt. Das heißt, die nehmen die Umgebung sehr aktiv wahr, um später irgendwie richtige Entscheidungen zu treffen. Und die Zellen, die bei uns Menschen Neuronen heißen, bei Pflanzen gibt es auch Zellen, die diese Fähigkeiten haben, prinzipiell wie in unserem Gehirn.
Ähnliche Vorgänge wie in unserem Gehirn. Aussagen wie diese haben die Fachwelt in Aufruhr versetzt. Zu groß ist der Widerstand in der Forschung gegen Ansichten, dass Pflanzen mit ihren elektrischen Aktionspotenzialen so etwas wie Nervenzellen vorweisen. 2007 hat David Robinson vom Heidelberger Institut für Pflanzenwissenschaften mit 32 renommierten Experten in einem Brief, erschienen in dem Fachblatt Trends in Plant Science, die Pflanzenneurobiologen heftig attackiert.
Bei Pflanzen gibt es auf keinen Fall vergleichbare Strukturen auf der Ebene der Zellen, der Gewebe oder der Organe. Diese Leute wollen nur Aufmerksamkeit erzeugen, um Geldgeber an Land zu ziehen. Diese dämliche Idee stirbt bald aus und ist dann weg vom Tisch.
Mitnichten. Die Wissenschaftler aus Bonn haben die Gesellschaft für Pflanzenneurobiologie einfach umbenannt, um Forschungsgelder nicht zu gefährden und weiter zu experimentieren. Seit 2009 heißt sie nun Society of Plant Signaling and Behavior. Also Gesellschaft für Signalwirkung und Verhalten bei Pflanzen. Dieter Volkmann.
Warum? Entsetzen bei den Botanikern besonders groß. Wir, die Forscher, die diese Richtung vertreten, wollen die Pflanze menschenähnlich machen. Und das ist dann auch passiert oder geschehen durch die Terminologie, nämlich Synapsen, Nerven, und dann womöglich auch noch Gehirn und Reaktionsmöglichkeiten auf Umweltfaktoren.
Manche Sachen sind schon akzeptiert, zum Beispiel Wortverhalten, Behavior ist mehr oder weniger jetzt akzeptiert, auch Signaling. Probleme machen immer noch Kognition oder Bewusstsein auf jeden Fall. Das heißt, es sind kleine Schritte, es geht langsam voran, aber irgendwann, ich denke, kommt es dazu, dass die Pflanzen werden akzeptiert wie vollständige Lebewesen, das heißt mit alles drum und dran.
Der Blick durch die Fenster des Instituts fällt auf einen prächtigen Ginkgo, gelb leuchtend. Das unterirdische Leben des Baumes ist nicht minder imposant. Im Boden breitet jeder Baum sein Wurzelwerk mindestens genauso weit aus wie die Krone. Spazieren wir über einen Waldboden, berühren wir ein Gewebe aus sich bewegenden Pflanzenkörpern. Unter der Erde findet das wahre Leben der Pflanzen statt. Stellen Sie sich jede Wurzelspitze wie einen Astronauten vor, der von seinem Raumschiff durch das dunkle Universum getragen wird, erzählt František Baluška anschaulich in einem Gespräch, veröffentlicht im National Geographic Magazine. Das botanische Gehirn sitze in den Wurzelspitzen. Eine Art unterirdische Kommandozentrale, nennt sie der Zellbiologe. Bereits 1882 mutmaßte Charles Darwin, dass die Spitze der Wurzel wie das Gehirn eines der niedrigen Tiere agiere. Unter dem Mikroskop hat František Baluška festgestellt, dass in der Zellschicht oberhalb der Wurzelspitze rege Aktivität herrscht. Die Zellen transportieren mithilfe von dünnen Eiweißfäden winzige Bläschen, sogenannte Vesikel, hin und her. Einige Strukturen erinnern an Synapsen, die Schaltstellen zwischen den Nervenzellen. Informationen würden dort verarbeitet. Diese Sinneszellen sind in der Lage, Reize wie Feuchtigkeit, Sauerstoff, Nährstoffe, Temperatur und Gravitation wahrzunehmen. Bereits um die Jahrtausendwende hat František Baluška erforscht, dass Wurzelspitzen einen Schwerkraftsinn haben. Seit einigen Jahren untersucht er, wie sie auf Licht reagieren. Sie wachsen Richtung Dunkelheit, weg von der Lichtquelle, können Informationen über das Licht speichern und in die Wachstumszonen leiten.
Intelligenz ist ja nur eine Frage, welche Bedingungen wollen wir für Intelligenz annehmen? Ist Gedächtnis, vorausschauende Planung, Problemlösung, sind dieses alles Konditionen oder Bedingungen für Intelligenz? Nun, wenn wir das allein alles nehmen, dann ist die Pflanze intelligent. Denn das ist nachgewiesen, dass sie Gedächtnis haben, dass sie vorausschauend planen können und dass sie Problemlösungen anstreben und das dann auch können.
Die Pflanze könne auch wie ein Mensch oder ein Tier betäubt werden, ergänzt František Baluška. Bestreicht man eine Mimose mit Chloroform, ist sie nicht mehr in der Lage, ihre Blätter zu schließen.
Die Pflanze produziert die Anästhetika endogen, auch bei Fruchtreifung. Und das macht auch Sinn, dass die Früchte da ein bisschen anästhetisiert sind.
Die Pflanze narkotisiert sich selbst, wenn sie verletzt oder bevor sie verspeist wird. Sie produziert bei der Fruchtbildung Ethylen, ein Narkotikum. Keine Sorge, wer herzhaft in einen Apfel beißt, der spürt es nicht. Allerdings, ob Pflanzen wirklich Schmerzen empfinden, ist nicht bewiesen. Aber auch nicht das Gegenteil. Und japanische Forscher haben bei Pflanzen das Schlafmolekül Melatonin entdeckt. Alle Lebewesen schlafen, erklärt der Forscher fast liebevoll.
Unser Ansatz war dann, zu zeigen, dass die Pflanze ganz anders ist als alle anderen Lebewesen, dass sie aber letztlich genauso viel kann wie diese anderen Lebewesen. Das heißt, sie ist völlig anders strukturiert, nämlich mit einem unterirdischen Teil, den Wurzeln, die in der wässrigen Phase leben, also im Wasser leben und dort sich austauschen. Und einem oberirdischen Teil, dem grünen Teil der Pflanze, der aber in einer gasförmigen Atmosphäre lebt und damit ein ganz anderes System, physikalisch-chemisches anderes System darstellt. Zudem kommt noch hinzu, dass die oberirdische Phase Sauerstoff produziert und Kohlenhydrate, Zuckerstoffe synthetisiert, also autotroph ist, völlig selbstständig ist, was kein anderes Lebewesen kann und ist. Der unterirdische Bereich, die Wurzel, der ist heterotroph, so wie wir. Er braucht Nährstoffe und er braucht Wasser. Meine bayerischen Kollegen haben gesagt, ihr müsst sagen, sie fressen und saufen, die Wurzeln.
Der obere und der untere Teil der Pflanze versorgen sich gegenseitig. Das kommunikative Gespann hat einen eifrigen Helfer, Pilzfäden. Die meisten Wurzeln bilden mit ihnen gemeinsam ein Gewebe, ein sogenanntes Mykorrhiza-Netz, eine Art unterirdischer Marktplatz, ein im Wortsinn radikales, wurzelfixiertes Netzwerk. Der Pilz besorgt die Nährstoffe aus dem Boden und erhält dafür von der Pflanze Zucker.
Die Mykorrhiza ist im Grunde ein Puffer zwischen dem Boden und der Pflanze. Der Pilz verarbeitet Moleküle im Boden, was die Pflanze gar nicht kann. diese Kommunikation zwischen oben und unten ist eben ganz wichtig. Wenn unten zu viel davon da ist, dann wird oben danach abgeschaltet oder zugeschaltet und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob man das schon irgendwo lesen kann, aber ist nicht so wichtig, ohne die Pilze hätten die Pflanzen das Land nicht betreten können.
Seit seiner Emeritierung hat Dieter Volkmann die wissenschaftliche Forschung im Labor mit Exkursionen in freier Natur und Vortragstätigkeit für eine breite Öffentlichkeit jenseits des Elfenbeinturms Universität eingetauscht. Die Gemeinschaft der Pflanzen als Modell für ein besseres Miteinander interessiert den Naturforscher immer mehr.
Kommunikation, Kooperation, Symbiose, also Zusammenarbeit. Darwin hat gesagt, Struggle of Life ist das Entscheidende. Man mag auch sagen, Survival of the Fittest. Das heißt, das Überleben der am besten Angepassten. Das können wir ohne weiteres gelten lassen. Aber Struggle of Life ist etwas, was ich ganz persönlich nicht gelten lassen muss und auch von der Biologie her nicht zu gelten lassen brauche. Denn die Pflanzen sind kooperierend, diese Pilze, mit den Insekten in der Bestäubung. Und in vielen, vielen anderen Situationen kommt es zur Kooperation, Symbiose von Pflanzen mit diversen anderen Organismen. Also ganz und gar nicht Struggle of Life, sondern eine Zusammenarbeit führt in die Erweiterung, führt zielmäßig zu einer Verbesserung in der Evolution. Und diesbezüglich hat sich die Einstellung vieler Menschen, insbesondere der Öffentlichkeit gegenüber der Pflanze, total verändert. Wir bauen auf den Pflanzen auf. Und warum achte ich einen Menschen oder auch ein Tier, eine Pflanze? Weil ich eben doch der Meinung bin, dass nicht ich allein die Schöpfung mache und bestimme, sondern dass jeder Organismus sein eigenes Leben, seine eigene Persönlichkeit hat und dass wir das eben zu achten haben.
Inzwischen spürt Dieter Volkmann seinen eigenen Wurzeln nach, die weit reichen, bis an die Morava im ehemaligen Böhmen, heute Tschechien. Und er folgt seinen künstlerischen Neigungen. Sein Pflanzenwissen trägt er eingebettet in eine Klangperformance an die Öffentlichkeit, wie unlängst in dem Gewächshaus des Botanischen Gartens in München. Der einladende Satz auf dem Flyer war der bereits zitierte Gedanke des Philosophen Emanuele Coccia. Pflanzen sind die radikalste Form des In-der-Welt-Seins.
Die Pflanzen werden ohne uns überleben. Sie werden auch ohne Tiere überleben. Selbst wenn es zu einem Atomkrieg kommt, wird vielleicht vieles, vieles weg sein und nicht gehen. Aber sie werden in der Lage sein, dieses Survival of the Fittest, dafür sind sie viel radikaler ausgerüstet und ausgebildet als irgendein anderer Organismus. Allein der Pollen von Birke lässt sich noch 2000 Jahre nachweisen. Mindestens 2000. In den Mooren, in den Torfmooren können Sie 2000 Jahre alten Pollen nachweisen. Dieser Pollen lebt aber. Es ist nicht so, dass das ein Fossil wäre oder eine Versteinerung oder sonst was. Aber nein, bestimmte Dinge, auch Früchte, die sind auf einem Lebenslevel zu erhalten, der unendlich lange gehen kann und dann auf einmal wieder explodiert und da ist.
Suchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren, dichtete Friedrich Schiller Ende des 18. Jahrhunderts und ergänzte, was sie willenlos ist, sei du es wollend, das ist's. Gut 200 Jahre später greift der Biologe und Philosoph Andreas Weber diese Idee auf. In seinem anregenden Essay »Sein und Teilen«, erschienen 2017 im Transkriptverlag Bielefeld, schreibt er, dass er Natur als eine Art ökologische Allmende begreife, in der alle Arten und Individuen miteinander verbunden seien, in Kooperation und in Konkurrenz zugleich. Die Ökologie funktioniere nicht nach dem Grundsatz der gnadenlosen Verdrängung, sondern nach dem Prinzip der wechselseitigen Ermöglichung. Leidenschaftlich plädiert Andreas Weber für eine schöpferische Ökologie des Lebendigen nach dem Grundsatz, weil es dich gibt, darf ich sein. Ein kleines Dorf in der Nähe von Wien. In diesen frühen Wintertagen ist der Boden schon leicht gefroren. Hermine und Astrid können von den kräftigen, langen Artischockenblättern nicht genug bekommen. Die braun-weiß gescheckten Waldschafe sind Teil der biologischen Landwirtschaft Ackerschön. Von Peter Lasnik und dessen Lebensgefährtin Gundel Liberti. Sie stellt sich als Künstlerin mit Begeisterung für Gemüse vor. Eine Quereinsteigerin aus der Kölner Gegend. Peter Lasnik ist promovierter Pflanzenmorphologe. Beide bauen ihr Gemüse nach Demeter-Richtlinien biologisch dynamisch an. Das heißt, ohne Pestizide, mit mineralischen Präparaten und am Hof erzeugten Kompost. Am Rande des Ackers gibt es einen Folientunnel.
Wir wollen eine Ganzversorgung machen über das ganze Jahr. Also die machen wir auch. Ein Folientunnel ist nicht das Schönste auf der Welt, aber für die Winterversorgung sehr nützlich.
Sortenvielfalt und Sortenfreiheit der Pflanzen statt Sortenreinheit. Das Gemüse, das Ackerschön produziert, muss nicht die Einheitlichkeitserfordernisse des Handels erfüllen. Möglich ist diese Form des Wirtschaftens, weil Peter Lasnik und Gundel Liberti, beide schon Mitte 50, ihren Gemüseanbau als solidarisches Landwirtschaftsprojekt organisiert haben und auf jede Förderung verzichten. Im warmen Bauwagen, der derzeit auch ihr provisorisches Zuhause ist, erklären sie, wie so ein Projekt funktioniert. Derzeit 80 sogenannte Ernteteiler, die monatlich einen fixen Betrag zahlen, holen sich ihr Gemüse wöchentlich an einem festen Standort in Wien ab. Peter Lasniks Ansicht der Pflanzenwelt ist vom Goetheanismus geprägt. So nannte der Anthroposoph Rudolf Steiner seine naturwissenschaftliche Arbeitsmethode der Pflanzenbetrachtung. Das Wesen der Pflanze mit der eigenen Sinneswahrnehmung zu erfassen, ohne spekulative Hypothesen oder vorgefertigte Denkmodelle.
Zur Landwirtschaft bin ich eigentlich über das Thema Züchtung gekommen, vielleicht letztendlich durch den Goetheanismus, dass ich immer den Eindruck gehabt habe, Pflanzenzüchtung kann nicht im Labor passieren. Also ich habe das im Studium ein bisschen kennengelernt, diese Laborzüchtung und diese Methoden, Zellfusion, was weiß ich was, hat mich zuerst total fasziniert. Aber dann war dann doch irgendwie so der Eindruck da, dass eigentlich muss das aus den Bedürfnissen raus sich entwickeln und wenn sich Pflanzen weiterentwickeln, dass das Menschen braucht, die im Hintergrund mit den Pflanzen eine Einheit bilden.
Pflanze und Mensch sind manches Mal auf wundersame Weise miteinander verbunden. Vor allem in der Poesie. Der Schriftsteller Théophile Gautier, Bohemien der Pariser Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und Gründer des Club des Ajachins, dessen Mitglieder mit Cannabis experimentierten, setzte dem Geist einer Rose ein poetisches Denkmal. Jede Nacht tanzt dieser Spectre de la Rose um das Bett der Geliebten, die die Rosenblüte einst für ein sternenglänzendes Fest gepflückt hat, Perlen übersät von den Silbertränen des Wassers. Der Busen des jungen Mädchens wird zum Grab der Rose. Ein beneidenswertes Schicksal, schwärmt der Dichter. Hier liegt eine Rose, die alle Könige beneiden werden. Hector Berlioz hat diese Zeilen vertont. Die Schriftstellerin Barbara Frischmuth verbindet eine besondere Liebe mit einer seltenen Schwertlilienart, Iris elegantissima. Sie hat ihr ein ganzes Hörspiel gewidmet. Darin spaziert ein einsamer Mann durch einen Park und lernt dort ein ungewöhnliches Wesen kennen, mit einem champagnerfarbenen Hut und einem zart-oliv-schwarz-braun gemusterten Schleier. Er verliebt sich in die erlesene Schwertlilie. Barbara Frischmuth ist ihr zum ersten Mal an einem 9. Mai in Nymphenburg im Botanischen Garten München begegnet. Wie sie in ihrem literarischen Gartenbuch Löwenmaul und Irisschwert akribisch festhält. Einfach überwältigend. Iris Elegantissima lässt sich außerhalb ihrer Heimat im Kaukasus nur schwer anbauen. Die leidenschaftliche Gärtnerin Frischmuth hat sie in ihrem Alpengarten im steirischen Altaussee zum Blühen gebracht. 7 Jahre lang, jedes Frühjahr. Barbara Frischmuth sitzt an einem sonnigen Novembertag, elegant gekleidet, im Foyer eines Wiener Innenstadthotels. Die zierliche ältere Dame, Jahrgang 1941, ist von Altaussee in die Hauptstadt gereist, um aus ihrem jüngsten autobiografischen Roman »Verschüttete Milch« über die Kriegs- und Nachkriegsjahre im Ausseerland im Salzkammergut zu lesen. Der Garten um das Hotel ihrer Eltern haben schon als Kind ihre botanische Neugierde entfacht.
Der Samen, nicht? Der ist ja das Wichtigste von allem. Nicht? So als Kind zu begreifen, dass aus diesem kleinen Kügelchen oder Futzerl oder was immer ein Samen ist, was entstehen kann, das größer ist als das Kind selber. Das war für mich auch so dieses Berauschende und irgendwie dieses Wunder, nicht?
Für Barbara Frischmuth gibt es die abenteuerlichsten Beziehungen zwischen Menschen und Pflanzen. Echte Liebesverhältnisse zum Beispiel. Da wird gestreichelt und aufgepäppelt, zärtlich geflüstert und still betrachtet. Zuweilen auch geschnüffelt und gebissen. Ja, auch erotische Gefühle weckt die Pflanze mit all den aufsteigenden Düften und der an- und abschwellenden Blütenpracht. Die Hobbygärtnerin ist begeistert von der Eleganz und Schönheit der Pollen, also der männlichen Geschlechtsorgane. Pflanzen hätten eine noch ausgeklügeltere Luststrategie als Menschen, nämlich die des institutionalisierten Dritten, schreibt sie in ihrem Gartenbuch »Der unwiderstehliche Garten«. Eine Ménage à trois. Beim Akt der Bestäubung von Blüten sei stets ein Dritter beteiligt. Ein Insekt, ein Vogel, eine Fledermaus, angelockt vom süßen Nektar. Sie bringen Schwung und Bewegung in den Liebesakt. Auf diese Weise seien auch die Bestäuber an der Lust beteiligt.
Aber es ist für mich auch so eigenartig, wenn ich im Garten arbeite. Erstens vergesse ich die Zeit und zweitens habe ich so das Gefühl, ich denke eigentlich gar nichts. Mein Hirn ist ganz leer und trotzdem, wenn ich reinkomme, fällt mir dann ein, was ich da alles gesehen und erlebt und gemacht habe. Und ich freue mich ja über nichts mehr als über das, was einfach zufliegt, womit ich gar nicht gerechnet habe. Man wird innerlich sehr zufrieden, nicht? Weil man das Gefühl hat, man versteht die Welt besser und man kann irgendwo was tun, was man vorher nicht getan hat.
Ein Garten, erklärt Barbara Frischmuth fröhlich, sei das gemeinsame Projekt der verschiedensten Wesen. Und jedes Einzelne sei Teil des verrücktesten kosmischen Projekts überhaupt, nämlich des Lebens.
Radikale Netzwerke, Einblicke in Pflanzenwelten. Ein Feature von Antonia Kreppel. Es sprachen Sigrid Burgholder und Wolfgang Johl. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Caroline Thon. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Die Musik zu dieser Sendung stammt größtenteils vom Gemüseorchester aus Wien, das verschiedene Gemüsesorten als Instrumente benutzt. Produktion Deutschlandfunk 2020.